NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Herzlichen Glückwunsch nach Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist die Nummer 1 im Ländervergleich zur Energiewende. Nordrhein-Westfalen rangiert ziemlich weit hinten. Das steht in einer Studie, die heute veröffentlicht worden ist. Dazu haben wir gleich mehr. Wir berichten über ein Projekt, das das Ehrenamt durch Geld stärken will, und über Rechtsberatung per Internet, denn dieses Geschäftsmodell ist zulässig. Das hat heute der Bundesgerichtshof in einem Urteil festgestellt. Außerdem geht es um einen vatikanischen Finanzskandal in Sachen Peterspfennig. Als erstes aber die neue EU-Kommission. Ein Bericht und ein Kommentar zu dieser Kommission. Sie nimmt am Wochenende die Arbeit auf, einen Monat später als geplant. Aber immerhin, das Europaparlament in Straßburg hat heute grünes Licht gegeben für Ursula von der Leyen und ihre Kommissare. Holger Beckmann.
Am Ende ist es dieses Mal eine satte Mehrheit der Abgeordneten im Europäischen Parlament gewesen, die der künftigen EU-Kommission mit ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen grünes Licht gegeben haben. 2/3 der Parlamentarier stimmten für sie und ihr 26-köpfiges Team. Mit einem Absegnen der neuen Kommission war zwar gerechnet worden, mit einer derart breiten Unterstützung aber nicht. Schließlich hatte von der Leyen selbst, als sie im Sommer als künftige Kommissionspräsidentin zur Wahl stand, nur eine hauchdünne Mehrheit von lediglich 9 Stimmen gehabt. Aber letztlich sind solche Dinge jetzt nicht mehr entscheidend, sondern entscheidend ist, dass die neue Kommission jetzt am 1. Dezember in Brüssel beginnen und Jean-Claude Juncker ablösen kann. Einen Monat später als ursprünglich geplant. Ursula von der Leyen selbst hatte denn auch heute vor der Abstimmung im Straßburger Parlament noch einmal betont, dass es genau darauf jetzt ankomme. Und sie sagte, Europa sei nicht in erster Linie eine Frage von Märkten oder Finanzen oder politischen Mehrheiten.
It is about people standing together for their liberty, for their values, simply for a better future.
In Europa gehe es vielmehr darum, dass die Menschen zusammenstünden für ihre Freiheit, ihre Werte, schlicht für eine bessere Zukunft. Klimaschutz, Digitalisierung und Migration, das sollen die großen Themen ihrer Kommission sein. Damit will sie Europa in den nächsten 5 Jahren voranbringen. Von der Leyen hat dazu ein regelrechtes Machtzentrum um sich gebildet und wird sich in Zukunft im Brüsseler Parlamentgebäude mit ihren 3 engen Vizechefs umgeben und mit ihnen die grundlegenden Entscheidungen treffen, heißt es. Nämlich mit dem Niederländer Frans Timmermans, der Dänin Margrethe Vestager und dem Letten Vladis Dombrovskis. Timmermans, der Sozialdemokrat, wird der EU-Kommissar für den Klimaschutz. Und manche munkeln, so wichtig die Klimapolitik Biden auch sei, so intensiv werde er mit der Christdemokratin von der Leyen doch künftig um den größten Einfluss in Brüssel streiten. Solche Machtfragen spielten aber zumindest heute keine Rolle in Straßburg. Stattdessen eher die inhaltlichen Fragen. Linke und Grüne hatten deshalb der neuen Kommission mehrheitlich nicht zugestimmt. Sie begrüßen zwar die grundsätzlichen Ankündigungen, vermissen inhaltlich aber die konkreten Hinweise, welche politischen Entscheidungen von ihr nun als erstes getroffen werden. Die österreichische grüne Europaparlamentarierin und Starköchin Sarah Wiener formuliert den Unmut beispielsweise bei den Grünen so.
Wir sind dankbar, dass es nicht schlimmer gekommen ist, dass es grüne Ansätze oder klimaschonende Ansätze gibt. Und deswegen wird die Frage sein, wer wird wem beeinflussen? Denn es wird und muss Veränderungen geben, sonst werden wir alle nicht mehr sein.
Demgegenüber betonte Manfred Weber, Fraktionschef der christdemokratischen EVP im Europaparlament, dass es nun darauf ankomme, Europa wirklich vorwärts zu bringen und als Parlament mit der neuen Kommission zusammenzuarbeiten.
Die Kommissare sind ins Amt gekommen über ihre Mitgliedstaaten, über den Rat. Aber sie werden erfolgreich aus dem Amt rausgehen, gemeinsam mit dem Parlament. Sie sind darauf angewiesen, dass wir sie unterstützen, dass wir am Ende der Tage gemeinsam zwischen Parlament und der Kommission Partnerschaft aufbauen und miteinander für dieses geeinte Europa arbeiten.
Wie genau das passieren soll, das bleibt bis jetzt allerdings unklar. Klar ist nur, Europa will das Klima retten, möglichst ohne dabei jemandem weh zu tun. In Straßburg sagen heute viele, das wird schwierig.
Tja, das ist schon ein eher rumpeliger Start für die neue EU-Kommission bisher. Erst stand das Votum für Ursula von der Leyen auf der Kippe. Dann gab es Probleme mit mehreren Kommissarskandidaten. Und im Endeffekt kann die Kommission ihre Arbeit erst mit einem Monat Verspätung aufnehmen. Sind das böse Vorzeichen oder überwiegt die Freude, dass es jetzt losgehen kann? Hier ist die Meinung von Helga Schmidt.
Ursula von der Leyen sitzt fest im Sattel. Die Zweidrittelmehrheit im Europaparlament kann sie als ihren ganz persönlichen Erfolg verbuchen. Aber als Reiterin weiß sie auch, nach dem Sieg geht sofort weiter mit der Arbeit auf dem Platz. Und da stehen schon einige Hindernisse für sie bereit. Hindernis Nummer eins sind die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament. Die breite Zustimmung bei der Wahl war nur eine Momentaufnahme. Und die kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Parteienlandschaft im Europäischen Parlament zersplittert ist. Die alte, stabile, schwarz-rote Mehrheit, mit der von der Leyens Vorgänger Juncker noch bequem seine Pläne durchbringen konnte, diese alte Mehrheit gibt es gar nicht mehr. Für die neue Kommissionschefin bedeutet das jetzt, sie muss für ihre Gesetze immer wieder neue Mehrheiten suchen, neue Kompromisse schließen und neue Allianzen schmieden. Das muss kein Nachteil sein für die Qualität der Gesetze, aber es wird viel Kraft kosten. Hindernis Nummer zwei sind die großen Erwartungen, die Ursula von der Leyen selbst in ganz Europa geweckt hat. Grüner soll die EU werden und als erster Kontinent CO2-neutral produzieren. Europa soll digitaler werden, mächtig in der internationalen Politik mitmischen, die Rüstung auf Vordermann bringen, weltweit führend in der Krebsforschung werden und, und. Es gibt kaum einen globalen Spitzenplatz, den die EU nicht einnehmen soll. An diesen eigenen Zielen wird Ursula von der Leyen gemessen werden und die 5 Jahre ihrer Amtszeit werden kaum ausreichen, alle Ziele zu erreichen. Ganz entscheidend wird dabei sein, ob sie Hindernis Nummer 3 wegräumen kann, die Widerstände gegen eine echte Kehrtwende in der Klimapolitik. New Green Deal, diese Überschrift hat sie ihrem wichtigsten Projekt gegeben, aber sofort nach der Wahl, als die Gratulanten gerade erst ihre Glückwünsche überbracht hatten, lieferten sie auch schon die eigene Wunschliste ab. Die Sozialdemokraten wollen die ökologische Wende sozial abgefedert sehen und verweisen auf die Sicherheit der Arbeitsplätze. Die Konservativen wollen, dass der Klimaschutz die Agrarwirtschaft nicht allzu sehr in Mitleidenschaft zieht. Und die Liberalen pochen auf den Interessen der Industrie, Klimaschutz hin oder her. Alles möglicherweise berechtigte Forderungen, aber sie werden das Politikmachen nicht erleichtern. Trotz all der erwartbaren Widerstände ist es wichtig, dass die neue Kommission sich nicht abbringen lässt von der Jahrhundertaufgabe, die sie sich selbst gestellt hat. Denn der Kampf gegen die Klimakrise ist eine Jahrhundertaufgabe.
Der Kommentar im Echo des Tages von Helga Schmidt. Jetzt nach Berlin. Generaldebatte im Bundestag ist, wenn alle über alles reden dürfen und das dann auch tun. Klar, der Ausgangspunkt ist der Haushaltsentwurf der Bundesregierung. Aber weil die Haushaltsposten sich auf alle Ressorts verteilen, lautet die Devise für die Debatte der Abgeordneten: offener Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition. Wie sich das heute angehört hat, fasst Barbara Kostolnik zusammen.
Die Bundeskanzlerin lässt sich Zeit mit der Bewertung ihrer Arbeit. Fast 20 Minuten spricht sie in der Generaldebatte über Außenpolitik, betont die Bedeutung der NATO, die Bedeutung Europas, wirbt leidenschaftlich für ein gemeinsames Handeln der EU. Innenpolitisch hat die Bundeskanzlerin ihrer eigenen Einschätzung zufolge viel abgeräumt.
Ich glaube, wir haben vor allen Dingen wirklich wichtige Dinge getan, die auch gerade in einer Zeit des konjunkturellen Abschwungs etwas dagegen setzen, und das ist ein robuster Binnenkonsum.
Dann zählt Merkel die Erfolge der Großen Koalition auf. Es ist eine ganze Reihe. Dazu gehören unter anderem Kindergeld, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, Abbau des Solis, Grundrente. Es ist viel passiert in diesen vergangenen 20 Monaten, trotz größerer Differenzen zwischen den Koalitionspartnern, die ja immer noch bestehen. Auch was beispielsweise den Ausbau der Windkraft betrifft.
Und nachdem wir die Grundrente geschafft haben, zu einigen, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen voraus, wir werden auch da eine Einigung finden.
In den Optimismus der Kanzlerin mischt sich aber auch Sorge. Verschläft Deutschland die Digitalisierung? Wie ist es um die unterschiedlichen Lebenswelten der Menschen in der Stadt und auf dem Land bestellt? Und wie geht es weiter mit der Transformation in der Automobilindustrie?
Die Mobilität wird sich wandeln,
sagt Merkel auch in Richtung AfD-Fraktion, wo man befürchtet, dass die neuen Technologien den Automobilstandort Deutschland ruinieren würden. Merkel geht auch auf ein weiteres Thema ein, die angeblich bedrohte Meinungsfreiheit in Deutschland, und wird für ihre Verhältnisse sehr emotional.
Die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie glaubt.
Alle Abgeordneten im Plenum klatschen, bis auf die der AfD. Deren Fraktionschef Gauland hatte der Koalition zuvor unter anderem Ökopopulismus an den Kopf geworfen und verkündet:
Das ist keine Zukunft, die wir mit Ihnen gehen wollen.
Gänzlich anders da die Grünen, die sich konstruktiv an der Zukunftsgestaltung beteiligen wollen. Fraktionschef Hofreiter schlägt sogar eine Zusammenarbeit vor bei künftigen Investitionen.
Wir sind gerne bereit, Planungskapazitäten und Planungsbeschleunigung auf den Weg zu bringen. Dass wir da sehr, sehr gerne zusammenarbeiten können für schnellen Schienenausbau, für einen Netzausbau, für einen schnellen Windkraftausbau. Das ist unser Angebot. Kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie mit uns.
Worüber hat die Kanzlerin nicht gesprochen, fragt FDP-Fraktionschef Lindner. Seine Antwort: über die Wirtschaft und das ausbleibende Wachstum. Die Regierung steuere schlafwandlerisch auf einen Abschwung zu. Lindners Fazit:
Wer die Wirtschaft links liegen lässt, darf sich über Probleme von rechts irgendwann nicht wundern.
Ganz links im Plenum sah linke Fraktionschef Bartsch zur Halbzeit das Ende der Großen Koalition heraufdämmern. Seine Forderung:
Eigentlich dürfte man die zweite Hälfte ihrer Spielzeit gar nicht mehr einpfeifen. Spielabbruch und neue Mannschaften wären das Beste.
Für einen Spielabbruch könnte die SPD sorgen. Deren Fraktionschef Mützenich aber preist lieber zahlreiche Errungenschaften seiner Partei, Stichwort Grundrente, und schließt mit den Worten:
Sozialdemokraten haben den Haushalt für 2020 geprägt. Und meine Fraktion will auch an dessen Umsetzung mitwirken.
Das hatte sich zuvor schon die Kanzlerin gewünscht.
Wir sollten die Legislaturperiode lang weiterarbeiten. Meine persönliche Meinung. Ich bin dabei. Herzlichen Dank. Schön, wenn Sie es auch sehen.
Die Generaldebatte im Bundestag, zusammengefasst von Barbara Kostolnik. Papst Franziskus hat einen Finanzskandal im Vatikan jetzt eingestanden. Es geht um Spekulationsgeschäfte mit Spendengeld aus Kirchengemeinden. Einnahmen aus dem sogenannten Peterspfennig sollen unter anderem investiert worden sein in Luxusimmobilien in London. Inzwischen wird gegen 5 hochrangige Mitarbeiter der Kirche ermittelt. Sie sind inzwischen vom Dienst suspendiert. Darüber habe ich vorhin mit David Rühl gesprochen, auch einem Kollegen, der hat sich mit dem Thema befasst, und ich habe ihn gefragt: Also Peterspfennig, das klingt ja eher nach Kleingeld. Wie viel kommt denn da insgesamt so zusammen?
Ziemlich viel. Weltweit fast 100 Millionen Euro im Jahr. Der Peterspfennig wird über den Klingelbeutel beim Gottesdienst eingesammelt. Und zwar nur einmal im Jahr, Ende Juni, zum Fest Peter und Paul. Die Bistümer in NRW haben uns heute versichert, was da eingesammelt wird. Das geht auch tatsächlich zum Papst nach Rom und ist für seine Projekte gedacht. Allein aus dem Bistum Münster kamen dieses Jahr mehr als 150.000 Euro zusammen. Vom Vatikan heißt es immer, dieser Pfennig soll den Armen dienen. Und deshalb ist die Aufregung so groß. Luxusimmobilie in London und Arme passt irgendwie nicht zusammen. Magdalena Bußmann aus Essen von der kirchenkritischen Organisation Wir sind Kirche ist deshalb ziemlich verärgert.
Und ich denke, es gibt so viele Arme auf der Welt, wo man das Geld unmittelbar hinwenden könnte, um das dann erstmal anzulegen und zu gucken, welche Rendite man bei diesen Niedrigzinsen damit erwirtschaften kann. Das halte ich irgendwie für einen Betrug an den Gläubigen.
Eindeutiges Urteil. Wieso landet das Geld denn nicht da, wo es landen soll, nämlich bei bedürftigen Menschen?
Der Papst hat sich übersetzt so geäußert: Die Spendeneinnahmen sind so hoch, dass die Projekte, die er plant, finanziert sind, aber auch noch viel Geld übrig bleibt. Und das solle auf keinen Fall auf dem Sparbuch liegen bleiben. Also man will es investieren. Und so kommt man nun zu dieser Luxusimmobilie in London, die nach Medienberichten 200 Millionen US-Dollar gekostet haben soll. Dabei sei dann auch noch Schmiergeld geflossen und von vornherein sei klar gewesen, es handle sich um ein Verlustgeschäft.
All das ist heute bekannt geworden. Wie ist denn die Angelegenheit überhaupt aufgedeckt worden?
Durch externe Wirtschaftsprüfer, die haben sich beim Papst gemeldet. Es gab dadurch vermutlich so viel Druck auf dem Vatikan und deshalb dürfte der Papst damit auch jetzt auch an die Öffentlichkeit gegangen sein. Der Autor Carsten Frerk, der schon viele Bücher über die Kirchenfinanzen geschrieben hat, der hat mir heute gesagt, woher die Einnahmen stammen, das war immer klar. Interessant ist nun, dass man mitkriegt, wohin die fließen.
Transparent ist also in der katholischen Kirche nur sehr wenig. Und ich habe einen Freund, der ist Katholik und Finanzberater auch der Kirche. Und der hat gesagt, das Problem der Kirche sei, es sei zu viel Geld und zu wenig Kompetenz vorhanden.
Die Ermittlungen hat die vatikanische Justiz nun übernommen. Die Staatsanwaltschaft kann ermitteln. Der Papst hat sich nämlich damit einverstanden erklärt. Das ist eine Voraussetzung im Vatikanstaat. Und es sei wichtig, so Franziskus, dass der Skandal innerhalb des Vatikans aufgedeckt wurde. Die Kontrollmechanismen innerhalb der Kirche funktionierten, so der Papst.
David Rühl war das über einen Finanzskandal im Vatikan rund um den Peterspfennig. Vielen Dank. In der Türkei gibt es immer wieder Proteste und Prozesse vor allen Dingen gegen Menschenrechtsaktivisten. Der Vorwurf lautet üblicherweise Unterstützung des Terrorismus und zieht oft lange und harte Strafen nach sich, jedenfalls für türkische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Das Verfahren gegen den Berliner Menschenrechtler Peter Steutner hat heute dagegen eine überraschende Wende genommen. Der türkische Staatsanwaltschaft beantragt Freispruch für mehrere Angeklagte, auch für Steutner selbst. Aus Istanbul, Karin Senz.
Gerade mal 4 Seiten kurz ist das Plädoyer des Staatsanwaltes für 11 Angeklagte. Er lässt es vor Beginn der Verhandlungen unter den Anwälten verteilen. Auf der letzten Seite hat er eine Überraschung reingepackt. Er fordert für den deutschen Menschenrechtler Peter Steutner und für weitere Angeklagte Freispruch. Man habe ermittelt und keinerlei belastbare Beweise für die Terrorvorwürfe gefunden, heißt es da. Steutners Anwalt Murat Bodorolo schreibt seinem Mandanten, der in Deutschland geblieben ist, die gute Nachricht sofort. Der kann sich aber nicht wirklich freuen.
Wir haben ganz kurz kommuniziert im Laufe der Sitzung im Gericht. Er ist ärgerlich. Denn also obwohl die Staatsanwaltschaft für ihn und für Herrn Garavi sowie für einige andere Angeklagte Freispruch gefordert hat, sind für die anderen Mitglieder der Istanbul-10, das sind ja alles Menschenrechtsaktivisten, keiner von denen ist unserer Meinung nach Terrorist oder Unterstützer von einer Terrorismusorganisation. Daher, obwohl keine Beweise vorhanden sind, werden für die anderen Strafen verlangt. Und dementsprechend ist sie natürlich ärgerlich.
Die Istanbul 10, wie sie genannt werden, sind in diesem Prozess 11. Denn das Verfahren des Ehrenvorsitzenden von Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, wurde später integriert. Für Kilic und weitere 5 Angeklagte fordert der Staatsanwalt eine Verurteilung in mehreren Punkten. Der Türkei-Experte von Amnesty International in Istanbul, Andrew Gardner.
Wir sind alle geschockt. Seit 2 Jahren verletzen uns diese absurden Vorwürfe. Und es sieht so aus, als würde das noch eine Weile so weitergehen. Denn der nächste Verhandlungstag ist erst im Februar. Den Angeklagten drohen also weiter lange Haftstrafen. Und das sagt viel über die Situation in der Türkei aus. Es wird nicht besser hier. Da ändert sich nichts an der Lage. Die Anwälte zerreißen das Plädoyer des Staatsanwaltes noch während der Verhandlungen verbal in der Luft. Es sei schlampig. Eine Anwältin zweifelt mit sehr derben Worten die Kompetenz des Staatsanwaltes an. Die Stimmung ist aufgeheizt. Für Murat Bodorolo ist klar,
in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und auf die strafprozessrechtlichen Prinzipien ist das Plädoyer gesetzwidrig. Die Staatsanwaltschaft hat im Grunde genommen überhaupt nichts getan, um die Behauptungen, um die grundlosen Behauptungen zu recherchieren. Oder zum Beispiel die Beweise, die zugunsten unserer Mandanten sind oder die zugunsten anderer Mandanten von den anderen Anwälten sind, wurden gar nicht bewertet von der Staatsanwaltschaft.
Seit mehr als 2 Jahren läuft das Verfahren und es wird sich weiterziehen. Nach dem Plädoyer des Staatsanwaltes sollen beim nächsten Termin die der Anwälte der 11 Angeklagten folgen. Die haben sich für die Vorbereitung Zeit ausgebeten. Jetzt geht es am 19. Februar nächsten Jahres weiter. Wann ein Urteil fällt, ist völlig offen. Genauso wie es aussehen wird, meint Steutners Anwalt Murat Bodorolo.
Schwer zu sagen. Es gibt verschiedene politische Wirkungen auf dieses Prozess. Das kann man schon sehen. Und daher kann man mit allem Möglichen rechnen. Natürlich hoffen wir, dass alle freigesprochen werden.
Peter Steutner wird auf jeden Fall auch weiter nicht in die Türkei kommen. Er will erst ein rechtskräftiges Urteil abwarten, auch wenn er, wie sein Anwalt sagt, das Land vermisst.
Ein Bericht für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Karin Senz. Schleswig-Holstein ist top, was die Energiewende angeht. Platz 1, noch vor Baden-Württemberg und Bayern. Das steht in einem Vergleich der 16 Bundesländer, den das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung heute vorgelegt hat. Demgegenüber rutscht Mecklenburg-Vorpommern ab auf Platz 5. Niedersachsen ist 7. und Nordrhein-Westfalen belegt nur Platz 3. Licht und Schatten also, je nachdem, wohin man schaut in Sachen Energiewende. Marcel Heberlein über Details der Studie.
Das Ranking schaut sich grob gesagt 2 Dinge an. Erstens, wie gut ist der Ausbau wirklich vorangekommen von erneuerbaren Energien im Osten, Süden, Norden und Westen? Und wie viele Anstrengungen unternehmen die Landesregierungen, dass es in Zukunft noch besser wird? Das Ergebnis? Ein buntes Bild, sagt auch Studienautor Wolf-Peter Schill vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Es gibt nicht das eine Land, das alles perfekt macht und dem man nacheifern müsste, sondern die Länder haben wirklich verschiedene Stärken. Und selbst bei den Ländern, die insgesamt schlecht abschneiden, zum Beispiel auch Berlin, gibt es einige Indikatoren, wo das Land wirklich ein Vorbild sein kann.
Politisch zum Beispiel tut Berlin nun deutlich mehr als in der Vergangenheit, um beim Ausbau der Erneuerbaren voranzukommen. Die Weichenstellungen bei der Solarenergie und zur Ansiedlung von neuen Unternehmen nennt die Studie vorbildlich. Doch der tatsächliche Ausbau in Berlin lässt auf sich warten. Dass man trotz der begrenzten Fläche in einem Stadtstaat auch glänzen kann, zeigt Hamburg. Das Potenzial für den Ausbau von Windkraft zum Beispiel, das ist zwar auch dort gering, aber bei Forschung und neuen Technologien liegt die Hansestadt ganz vorn. In Hamburg gibt es pro Einwohner die meisten Ladepunkte für E-Autos und auch die meisten neuen Patente werden dort angemeldet. Was den politischen Willen zur Energiewende angeht, könnten andere Länder laut Studie besonders von Baden-Württemberg lernen.
Wir haben ihren Vorsprung noch weiter ausgebaut, einfach aufgrund einer ganz starken energiepolitischen Programmatik, ambitionierten Zielen, umfangreichen Förderprogrammen, diversen Maßnahmen auch im Wärmebereich.
Bis diese Maßnahmen aber tatsächlich Früchte tragen, kann es noch dauern. Beim tatsächlichen Ausbau von erneuerbarer Energie liegt Baden-Württemberg auf Rang 5. Wie schon bei der letzten Studie vor 2 Jahren ist Bayern beim de facto Ausbau weiterhin ganz vorn. Aber die Verfolger kommen näher, sagt Studienautor Andreas Püttner vom Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung.
Bayern führt nach wie vor, aber jetzt haben doch die anderen Länder aufgeholt, vor allem Schleswig-Holstein beispielsweise mit dem Windenergieausbau. Da merkt man halt, dass Bayern vor allem auch von der Wasserkraft sehr stark profitiert, vom Solarausbau, von der Bioenergie, aber dass es bei der Windkraft in Bayern eben hakt.
Ja, die Windkraft. Harte Abstandsregeln zu Häusern, Proteste von Bürgern machen den Ausbau nicht nur in Bayern schwer. Auch in Sachsen oder Baden-Württemberg etwa gibt es für Windkraft zwar viel Potenzial, aber in den letzten Jahren ging dort fast gar nichts mehr voran. Dabei wird der Windkraftausbau in Zukunft sogar noch wichtiger, sagt Wolf-Peter Schill vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Um auch die Bereiche Wärme und Verkehr zu dekarbonisieren, brauchen wir sehr viel mehr erneuerbaren Strom und der wird notwendigerweise aus Windkraft an Land und auf See und aus der Photovoltaik kommen müssen.
Bis 2030 soll in Deutschland 65% des Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen. Damit das auch gelingt, sagen die Studienmacher, müssen alle Bundesländer noch deutlich zulegen. 65% ist das Ziel. Aktuell liegen wir nur bei knapp 40.
Ohne Ehrenamtler würde manches den Bach runtergehen bei uns. Besonders in ländlichen Regionen sind Freiwillige das Rückgrat einer Gemeinde. Aber auch Ehrenamtler kommen immer öfter an ihre Grenzen, zeitlich und finanziell. Deshalb startet nun ein Modellprojekt, das die Freiwilligen dadurch entlastet, dass Teile ihrer Arbeit hauptamtlich geleistet werden können, also Geld wird gezahlt. Geld dafür fließt in 18 deutsche Landkreise, unter anderem ins Emsland, in die Kreise Euskirchen, Göttingen, Höxter, Rendsburg, Eckernförde und Vorpommern-Greifswald. Claudia Plass erklärt, wie das Projekt funktioniert.
Martin Gehrenkamp, erster Kreisrat des niedersächsischen Landkreises Emsland, freut sich über Fördergeld. 425.000 Euro verteilt auf die nächsten 3 Jahre zur Stärkung des Ehrenamtes. Viele Menschen vor Ort, sagt Gehrenkamp, würden sich unglaublich engagieren.
Das fängt an bei der Feuerwehr und geht bis zu der ehrenamtlichen Begleitung von zugewanderten Menschen. Und wenn wir das bei uns mal wegdenken würden, das wäre nicht auszudenken. Dann können wir nachts schon nicht mehr ruhig schlafen und es werden viele Projekte gar nicht mehr umgesetzt.
Insgesamt 18 Landkreise erhalten bis zu 150.000 Euro jährlich für die kommenden 3 Jahre. Damit sollen den vielen ehrenamtlich Tätigen hauptamtlich Beschäftigte zur Seite gestellt werden. Die unterstützen Vereine und Initiativen etwa bei Versicherungs- und Haftungsfragen, so die Idee. Hauptamt stärkt Ehrenamt, heißt das gemeinsame Projekt des Bundeslandwirtschaftsministeriums und des Deutschen Landkreistages. Ministerin Julia Klöckner von der CDU sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, Ehrenamt sei der Kitt der Gesellschaft.
Das merken wir gerade in den ländlichen Räumen, die zum Teil dünn besiedelt sind. Und das Ehrenamt ist wie so ein Lagerfeuer, das hält die Leute zusammen. Und wir können als Gesetzgeber nie das erreichen, weder mit Geld noch mit Gesetzesbuchstaben, was Ehrenamt hinbekommt. Und deshalb sagen wir ganz klar, wir möchten Hauptamt unterstützen, dass das Ehrenamt da die Unterstützung hat von Hauptamtlern.
Die ehrenamtliche Arbeit vieler Vereine auf dem Land stehe vor großen Herausforderungen, heißt es beim Ministerium. Es fehle an Nachwuchs, bürokratische Anforderungen stiegen, gleichzeitig sinke die Bereitschaft, sich kontinuierlich zu engagieren. Durch die Hilfe von Hauptamtlichen solle es Bürgerinnen und Bürgern einfacher gemacht werden, für andere aktiv zu werden. Geld fließt auch nach Brandenburg. Carina Dörk, Landrätin der Uckermark, will es für die Arbeit der deutsch-polnischen Vereine einsetzen.
Die organisieren im Prinzip Zusammentreffen zwischen meinetwegen Jugendlichen von der deutschen und von der polnischen Seite oder auch Chöre, die sich treffen, aber auch Gemeinden, die schon über Jahre Kooperationen haben, wo die Vereine eine ganz große Rolle spielen, die das oft auch organisieren.
Ein Hauptamtlicher könne zum Beispiel helfen, die Arbeit zu koordinieren und entsprechende Förderanträge zu stellen. Das Modellprojekt Hauptamt stärkt Ehrenamt ist zunächst auf 3 Jahre angelegt. Es startet Anfang kommenden Jahres. Aus den gewonnenen Erkenntnissen solle ein, wie es heißt, Praxisleitfaden entstehen, der dann Vorbild auch für weitere ländliche Regionen sein kann.
Claudia Plass für das Echo des Tages. Menschen vergessen Dinge, das Internet nicht. Da sind Jahre später noch Texte online aufrufbar, die falsch sind oder überholt oder eine unzumutbare Belastung für diejenigen darstellen, die da beschrieben werden. Dazu hat sich heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bekannt. Es stärkt in einem Urteil das Recht auf Vergessen, auch im Internetzeitalter. Einzelheiten von Klaus Hempel.
Das Bundesverfassungsgericht reagiert auf das Internetzeitalter. Heikle Informationen über einzelne Menschen seien, anders als früher, dauerhaft abrufbar. Deshalb, so die Richter, müssen Online-Archive Schutzmaßnahmen einbauen, damit nicht jede Suchmaschine noch nach vielen Jahren alles sofort ans Licht holt. Geklagt hatte ein Mann, der Anfang der 80er Jahre wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Er ist längst wieder frei. Aber noch heute stehen Artikel über den Prozess von damals online. In einem Spiegelartikel wird sein voller Name genannt. Dagegen klagte er und ging durch alle Instanzen. 2012 entschied der Bundesgerichtshof, der Name muss nicht entfernt werden. Das Informationsinteresse der Öffentlichkeit und die Pressefreiheit würden stärker wiegen als das Persönlichkeitsrecht des Mannes. Diese Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht nun aufgehoben. Die Verfassungsrichter weisen darauf hin, dass sich im Zuge des Internets neue Probleme ergeben haben. Früher seien Informationen allein in Zeitungen und Zeitschriften, im Radio und Fernsehen verbreitet worden. Die Informationen seien der Öffentlichkeit nur in einem begrenzten Rahmen zugänglich gewesen und irgendwann in Vergessenheit geraten. Heute, so die Richter, würden Informationen digitalisiert und ins Netz gestellt, mit der Folge, dass sie dauerhaft abrufbar sind. Presseverlage müssten darauf reagieren. Wenn Sie Artikel in Online-Archive einstellen, müssten Sie Schutzmaßnahmen einbauen, damit nicht jede Suchmaschine noch nach vielen Jahren alles sofort ans Licht holt. Es dürfe jedenfalls nicht sein, dass sich eine Person frühere Handlungen oder Äußerungen zeitlich unbegrenzt vor der Öffentlichkeit vorhalten muss. Dies gelte auch für Straftäter. Ein Straftäter müsse ebenfalls die Chance haben, Fehler hinter sich zu lassen und von seiner Freiheit uneingeschüchtert Gebrauch zu machen. Die Richter machen aber zugleich deutlich, dass die Meinungs- und Pressefreiheit ebenfalls von hohem Gewicht sind. Verlage müssten weiterhin die Möglichkeit haben, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wie lange sie Berichte verfügbar machen wollen. Aber wenn viel Zeit vergangen sei und Berichte für die Betroffenen sehr belastend seien, dann müsse der Verlag tätig werden und verhindern, dass Suchmaschinen die Informationen von damals breitenwirksam streuen. Welche Maßnahmen im Einzelfall notwendig und auch technisch möglich sind, das werden künftig in den unteren Instanzen die Zivilgerichte entscheiden müssen.
Na, das ist ja mal ein dolles Werbeversprechen. Es lautet, wir helfen Mietern online ohne Kostenrisiko. Der Satz stammt von dem Portal wenigermiete.de. Die Firma wirbt damit, Verbrauchern den Anwalt zu ersparen. Doch darf sie die dahinterstehende Rechtsberatung online überhaupt leisten? Der Bundesgerichtshof sagt heute, ja, das Geschäftsmodell ist rechtmäßig. Nico Rau.
Mietminderung, Streit um Schönheitsreparaturen oder auch die Einhaltung der Mietpreisbremse. Darum kümmert sich der digitale Rechtsdienstleister wenigermiete.de. Das Prinzip: Der Mieter kann auf der Internetseite automatisiert ausrechnen lassen, ob er einen Anspruch beispielsweise auf Mietminderung hat. Und dann per Mausklick den Anspruch an wenigermiete.de abtreten. Das Online-Portal versucht diesen dann gegenüber dem Vermieter durchzusetzen. Bei Erfolg erhält es eine Provision. Dafür arbeitet wenigermiete.de wie auch andere digitale Rechtsdienstleister wie Flightright oder myright.de mit einer Inkasso-Lizenz. Die erlaubt es ihnen, fremde Forderungen einzuziehen und auf Provisionsbasis zu arbeiten. Vor dem Bundesgerichtshof ging es jetzt um genau diese Inkasso-Lizenz und darum, ob der Rechtsdienstleister überhaupt klageberechtigt ist. Dabei stand auch zur Debatte, wie weit seine Dienstleistung gehen darf. Denn Kritiker sehen in der automatischen Berechnung eines möglichen Anspruchs des Mieters eine Rechtsberatung. Die ist aber laut Gesetz eigentlich nur Rechtsanwälten erlaubt. Der Bundesgerichtshof hat die Inkassolizenz großzügig interpretiert und das Geschäftsmodell für rechtmäßig erklärt. Das Urteil hat für viele ähnlich arbeitende Online-Portale Signalwirkung.
Soweit das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.